Willkommen zurück bei Mindmaps und in der Auseinandersetzung mit Markus Gabriels Buch Ethische Intelligenz. Wir haben letztes Mal angekündigt, dass aus diesem Gespräch zwei Folgen gemacht wurden, weil Peter und ich einfach nicht aufhören konnten, über dieses Buch zu diskutieren. Das ist jetzt der zweite Teil, in dem wir sehr stark in die kritische Analyse des Buches eintauchen, nachdem wir im ersten Teil vor allem die Grundanliegen Markus Gabriels deutlich gemacht haben mit seinem Buch. Und heute geht es um philosophische Kritik, erkenntnistheoretische Kritik an seinem Buch und seinen Voraussetzungen und auch um theologische Aspekte, die sich uns teilweise richtig aufgedrängt haben beim Lesen des Buches. Ihr dürft euch freuen auf diese zweite Folge zu Markus Gabriel, Ethische Intelligenz.
Mindmaps, der Philosophie-Podcast.
Unsere Gegenwart neu lesen.
RefLab.
Du hast darüber hinaus aber auch eine ganze Reihe inhaltlicher, substanzieller, inhaltlicher, kritischer Anfragen notiert. Mit vielen von ihnen gehe ich auch einig oder viele habe ich auch in ähnlicher Weise für mich in der Vorbereitung festgehalten. Das ganze Konzept, die ganze Idee steht an manchen Stellen dann doch auf recht tönernen Füßen. Und vielleicht können wir da inhaltlich noch etwas tiefer reingehen. Du hast einleitend schon erwähnt, dass ein entscheidender Kritikpunkt für dich in dieser Überzeugung besteht, dass die Quantität durch quasi die Quantität von Daten irgendwann in eine Qualität umschlägt. Was kannst du das doch ein bisschen ausführen, wo du hier das Problem siehst oder wie Gabriel das sieht und wo du Einspruch erheben würdest?
Ja. Also das ist verbunden mit dieser Entwicklung der KI zu einer neuen Art, das ist die ausdrückliche These, zu einer neuen Art von KI, der wir begegnen. Und verbunden damit, dass eine unermessliche quantitative Steigerung der Rechenmöglichkeiten, der Kapazitäten, die ja von ihm in verschiedener Hinsicht dann eben auch plausibilisiert wird, umschlägt in eine neue Qualität von Intelligenz. Und jetzt, pardon, da bin ich jetzt sehr, sehr altmodisch und sage, das ist eine gewagte These. Das leuchtet mir einfach nicht ein, dass eine vermehrte Quantität in Qualität umschlägt. Das ist gemessen an den traditionellen logischen Überzeugungen, die wir haben, eigentlich auch nicht plausibel. Ich kann es auch nochmal an einer anderen Stelle deutlich machen, wenn er sagt, also wir begegnen hier einer Intelligenz oder auch Intelligenzen, er kann das ja auch pluralisieren, die für uns völlig unüberschaubar geworden sind, die wir nicht mehr durchdringen können. Und das begründet dann für ihn, wenn man ihm genau zuhört, das begründet dann für ihn im Grunde auch diese Kapitulation vor dem Neuen, dem Anderen. Also auf Spitz und Knopf formuliert, ich kann etwas nicht begreifen und ich personalisiere es deshalb. Ja, also die kritische Konsequenz wäre, ich muss mir mehr Mühe geben. Ich muss eben gucken, welche Programmzeilen, die ich irgendwann mal doch als Basis geschrieben habe, auch für eine in Anführungsstrichen lernende Intelligenz, selbst sogenannte selbstlernende Intelligenz, welche haben denn das ermöglicht? Dass ich das nicht mehr überschauen kann, bedeutet ja nicht, dass sich da etwas Neues, anderes gebildet hat, sondern es bedeutet nur, dass ich in der Vergangenheit vielleicht fahrlässig gehandelt habe. Wir denken an das Jahr, vielleicht nicht alle unter unseren Zuschauerinnen und Zuschauern haben das noch miterlebt, aber an das Jahr 2000, ich erinnere mich noch an den Jahrtausendwechsel, wo eine ganze Reihe Informatiker Schiss bekommen haben, weil sie gesagt haben wir eigentlich diesen Wechsel entsprechend programmiert oder brechen jetzt all diese Systeme letzten Endes zusammen? Und das Bekenntnis auf breiter Front war, wir wissen es nicht, wir können nicht mehr überschauen, was wir da alles reingeschrieben haben. Das ist natürlich ein Problem, aber rechtfertigt das eine Mystifizierung dessen, was wir nicht mehr überschauen und durchschauen können? Das wäre
ja
ein erster Punkt.
Okay, also du sprichst jetzt von Mystifizierung.
Ja.
Dann würdest du sagen, du entdeckst in Gabriels Äußerungen explizit oder zwischen den Zeilen eine Art von Ehrfurcht vor den Fähigkeiten einer künstlichen Intelligenz, die ihn dazu verleitet, eigentlich dieses Unergründliche und Geheimnisvolle des Menschen auch, des menschlichen, der menschlichen Person, des menschlichen Bewusstseins in die KI hineinzuprojizieren oder in der KI zu entdecken, dass quasi die künstliche Intelligenz im Zuge ihrer rasanten Entwicklung Anteil hat an der Geheimnishaftigkeit des Menschseins selber. Und da würdest du jetzt sagen, das geht jetzt doch alles ein bisschen zu schnell.
Es geht zu schnell und zu weit. Also man muss ja immer die Particula Veri sichern. Wenn man selber, können wir ja heute auch in Deutschland schon tun mit den verschiedenen Large-Language-Modellen, wenn man seelsorgerliche, existenzielle Fragen formuliert, im Rahmen eines Chatbots, Gemini oder was auch immer man dort nimmt, Claude, bekommt man erstaunlich tolle Antworten.
Ja.
Man kann in ein Gespräch hineinkommen über eine halbe Stunde, eine Stunde und man ist einfach nur geflasht. So.
Mhm.
Und ich akzeptiere den Eindruck, dass man sagt, also das kann doch gar nicht sein, dass es eine Maschine ist oder so, ja?
Ja.
Aber das geht mir dann eben zu schnell und ist letzten Endes unkritisch. Denn das, was diese Modelle tun, ist ja nichts anderes, als dass sie das, womit man sie gefüttert hat, unter bestimmten Perspektiven und Regeln auswerten. Ja, was übrigens dann auch zu der Frage führt, womit sind sie gefüttert worden und ist das alles so völlig unproblematisch? Ja, wir wissen ja zum Beispiel auch, dass dort, wo rassistische Quellen eine berücksichtigt worden sind, es zu entsprechenden Ungleichgewichten auch gekommen ist. Ein bisschen mehr kritische Distanz, das Staunen gehört zur Philosophie dazu, das akzeptiere ich auch, aber das Staunen darf nicht begrifflos bleiben.
Ja, das berührt jetzt den anderen Punkt, den du auch schon erwähnt hast, dass Gabriel behauptet, die künstliche Intelligenz würde ihn und er impliziert wahrscheinlich auch so die meisten anderen Menschen, die mit Alle. Ihr umgehen, besser kennen, als er sich selber kennt oder als wir, die KI kennt uns besser, als wir uns selber kennen, könnte man verallgemeinert sagen. Das berührt einen ähnlichen Punkt und da hättest du Vorbehalte. Ich würde auch festhalten wollen, es gibt doch etwas, aber das ist dann vielleicht schon fast ein bekenntnishafter Satz, aber es gibt doch eine, von mir aus eine Tiefendimension des Menschseins und auch eine Uneinholbarkeit seines Bewusstseins, die man mit noch so vielen Datenpunkten der KI irgendwie nicht simulieren oder replizieren kann. Und doch finde ich den Satz jetzt nicht per se vermessen zu sagen, die KI, zumindest in vielerlei Hinsicht zu sagen, die KI kennt uns besser, als wir uns selber kennen. Gerade weil sie eben diese emotionale Wende mitgemacht hat und je länger, je mehr auch eben diese Faktoren mit einpreist, das Zögern, die Mausbewegung, die Begriffe, die wir dann korrigieren, der Ton, mit dem wir schreiben und so weiter. Wir sind ja, er nennt das ja immer als Beispiel auch gerne in modernen Autos, die schon KI oder früher auch, das gab es auch schon rein Algorithmus gesteuert, aber die Beobachtungen am Fahrer machen, die Art, wie er sein Steuerrad hält, den Druck, den er da anwendet, über Kamera, wie seine Augen sich bewegen, wie oft er blinzelt und so weiter und die eigentlich vor dem Fahrer selber erkennen, dass sich jetzt bedenkliche Ermüdungserscheinungen einstellen und dass die KI oder künstliche Intelligenz und algorithmische Unterstützungen, dass dass die treffsicherer sagen können, was wir bei unserem Browsen auf Amazon schlussendlich bestellen werden, als wir es im Moment selber sagen könnten, das ist ja mehr oder weniger erwiesen. Also das ist dann schon erschreckend, wie Entscheidungsprozesse, die wir für uns als völlig frei wahrnehmen, von einer künstlichen Intelligenz mit immer größerer Treffsicherheit eigentlich vorweggenommen werden können. Und in all diesen Hinsichten ist es ja meines Erachtens berechtigt zu sagen, ja, die kennt mich irgendwie besser, als ich mich selber kenne.
Ja, das hast du jetzt sehr nachvollziehbar plausibilisiert. Ich hätte trotzdem meine Rückfragen. Das, was die KI dort kann, ist doch immer nur im Nachhinein nachvollziehen, wie sich jemand verhalten hat. Das ist natürlich kein Argument gegen die Freiheit dessen, den man da beobachtet. Mhm. Denn natürlich habe ich als Mensch jederzeit die Freiheit, mich doch auch noch mal anders zu verhalten, als ich es bisher getan habe. Und ich meine, dass genau das Menschsein auch ausmacht. Wir sind so geflasht davon, dass wir tatsächlich von Amazon, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, bestimmte Dinge vorgeschlagen bekommen, die uns gut gefallen. Aber ich bin ja nicht verpflichtet und ich tue es in ganz vielen Fällen nicht, dass ich dem folge. Ich bin eben nicht programmiert und das ist genau die Unterstellung, die dabei passiert und die eben denkerisch auch nicht wirklich sauber ist.
Aber Peter, ja? Wenn ich da kurz reingrätschen will, was du ja jetzt Gabriel nicht unterstellen dürftest oder was er ja nicht meint, ist, dass die KI dem Menschen eigentlich immer Rationalität unterstellt, sondern er sagt ja gerade, die emotionale Wende bedeutet für ihn gerade, dass die KI uns eben auch Irrationalitäten zutraut, dass sie uns tatsächlich auch Widersprüchlichkeiten zutraut und dass, wenn sie uns lange genug beobachtet, dass sie dann vielleicht sogar ein Gespür dafür kriegt, anthropomorphisierende Rede jetzt natürlich, ein Gespür davon kriegt, in welchen Situationen wir emotional so aufgekratzt sind, schlecht geschlafen, das weiß sie aus Synchronisation mit unserer Fitnessuhr, die wir tragen und so weiter, schlecht geschlafen, eine enervierende E-Mail gelesen, pipapo, und in solchen Situationen sind wir geneigt, irrationale Entscheidungen zu treffen und Geld auszugeben, das wir gar nicht haben oder irgendwas auch immer. Und wenn sie uns lange genug beobachtet, kriegt sie sogar ein Gespür für die konfliktreichen, spannungsreichen, irrationalen Verhaltensmuster in unserem Leben, weißt du? Ich würde deswegen auch nicht den Freiheitsraum völlig verleugnen. Also das würde all meinen theologischen Intuitionen auch entgegenlaufen. Aber es könnte sein, dass unser Freiheitsraum erschreckend zusammenschrumpft, wenn wir einsehen, wie oft wir dann doch von vielen relativ berechenbaren Faktoren bestimmt sind oder so.
Ja, jetzt wird's richtig, richtig interessant. Also, ich bin bei dir. Die sogenannte emotionale KI, stellt emotionale Muster fest, die zu einer gewissen Vorhersagbarkeit unseres Verhaltens führen und kann das rekonstruieren. Das bedeutet, das bewegt sich aber allein auf der deskriptiven Ebene, ist immer Nachvollzug. Und mir fallen jetzt gegenüber der Allherrschaft, denn das ist ja letztendlich die Suggestion, die da auf mich zukommt, du bist vorhersagbar. Mindestens zwei Dinge oder eigentlich sogar drei ein. Also ich arbeite sehr viel mit diesen Variables, die mir dann morgens erzählen, du hast schlecht geschlafen und so weiter und so weiter. Und also die Datenbasis kann man immer auch nochmal relativieren. Und sehr schön ist es, wenn man verschiedene gegeneinander hält. Die kommen nämlich zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen. Sie erheben auch nicht die Wirklichkeit an sich, sondern es kommt immer auf den Algorithmus an. Und das ist jetzt eigentlich eher eine Nebenbemerkung. Es macht das Wesen des Menschen nachvollziehbar, beobachtbar seit 3.500 Jahren in der Literatur der Menschheit, in allen Literaturen der Menschheit, aus, dass er widersprüchlich ist. Also, dass er eben nicht in emotionalen Mustern aufgeht. Und genau das ist das, was den Menschen auszeichnet. Es mag so sein, dass er ganz viele Routinen hat, das wissen wir ohnehin. Und dass ich diese Routinen auch sehr präzise beschreiben kann. Aber es ist eben gerade nicht so, dass ich das, was mich innerlich bewegt, eben, dass das einlinig formulierbar wäre, dass ich das in systemische Flaschen packen kann, sondern, jetzt kommt der zweite, glaube ich, relevante Einwand, ich erlebe mich natürlich in bestimmten Reizreaktionsmustern, wenn man mich reizt, weiß ich, wie ich womöglich reagiere. Ich mache aber auch die Erfahrung, als gebildeter, als humanistisch orientierter, als religiöser Mensch, als Christ, ich habe jetzt bewusst diese Bandbreite genannt, dass da was reinblitzt und sagt, reagier bitte nicht so, mach's nicht. Das heißt, dass ich die naheliegenden, womöglich von der KI festgestellten Muster gerade durchbreche. Ja. Genau das macht meine Personalität aus und ich behaupte, das ist nicht reduzierbar. Mhm. Ja, das wären für mich ganz, ganz wichtige Einwände und ich glaube, dass wir hier auch vor dem Wesen des Menschseins stehen. Im Übrigen gibt er das ja an den Stellen auch zu, wo er dann interessanterweise entgegen dieser These der emotionalen Rekonstruierbarkeit von der Tiefe des Menschen spricht und von seiner Kreativität. Also das ist auch ein immanenter Widerspruch, der natürlich dazu führt, dass er immer sagen kann, ja, das sage ich doch auch. Also diese beiden Theorieelemente passen einfach nicht zusammen.
Ja, also dann würdest du eigentlich, weil das finde ich auch spannend im Blick auf eine jahrhundertealte philosophische Diskussion, die ich mit einiger Leidenschaft die letzten Jahre auch mitverfolgt habe, nämlich zwischen Determinismus und Libertarismus oder überhaupt zwischen der Idee, dass das Verhalten des Menschen entweder eigentlich völlig festgelegt ist, und da gibt es verschiedene Begründungen, von Gott festgelegt, von physikalischen Kausalgesetzen festgelegt, vom Erbgut, von quasi biologisch, sozial, verhaltensmäßig festgelegt, wie auch immer. Und die andere Seite versucht zu kämpfen für einen bestehenden, nicht einholbaren Freiheitsraum des Menschen. Und witzigerweise ist Gabriel, soweit ich das verstanden habe von ihm, eigentlich überzeugter Libertarier. Also er ist einer, der sagt, nein, der Mensch hat Freiheiten und sein ganzes Konzept einer ethischen Intelligenz zielt auch darauf ab, quasi die Freiheitspotenziale des Menschen neu zu aktivieren und ihn quasi neu zu einem moralisch-ethisch verantwortlichen Subjekt zu formen. Also du hast jetzt von einer Inkonsistenz gesprochen. Du würdest sagen, wenn man Gabriel in seinem Lob für die Analyse- und Prognosefähigkeit der KI konsequent ernst nimmt, dann unterläuft er seinen eigenen Libertarismus oder seine eigene Überzeugung von der Freiheit des Menschen, weil dann wird die KI mit genügend Datenpunkten irgendwann mit völliger Treffsicherheit im Sinne eines Laplace'schen Dämons oder im Sinne Gottes quasi, der eben die Zukunft auch wie einen, nach Ansicht vieler Theologen, nicht nach meiner, aber wie einen festen Ereignisverlauf vor sich hat, genauso wird die KI unser Verhalten völlig zuverlässig voraussagen können und damit unsere Freiheit eigentlich einziehen.
Ja, sehr schön. Also ich glaube, dass das Kaninchen, das er zum Schluss aus dem Hut zaubert, was ein religiöses Kaninchen letzten Endes ist, das eben auch von bestimmten Voraussetzungen ausgeht, dass er das vorher ausgeschlossen hat, um seine These dann erst richtig interessant zu machen. Also das Ganze funktioniert ja als Modell, als Konzept, als Beschreibung nur, wenn ich eben von dieser emotionalen Übermacht der emotionalen KI ausgehe. Ja, deine These, die also, du ja eben auch wiederholt hast, die KI kennt uns unendlich viel besser, als wir uns selber kennen. Und sie versteht uns auch unendlich viel besser. Also der Begriff des Verständnisses ist da schon ein Problem.
Ja. Und du meinst dann, wenn er solche, auch das ist ja metaphorische Sprache, witzigerweise auch, wenn er solche Begriffe wie Tiefe einführt, dann kämpft er eigentlich gegen eine reduktionistische Konsequenz, die er selber aufgesetzt hat mit seinem Bild von KI.
Ja, und jetzt danke für diesen Hinweis, metaphorische Sprache. Es wäre ja schön, wenn er gerade auch in den kommunikativen Äußerungen, wo er seine Thesen dann verbreitet, darauf hingewiesen hätte. Aber genau das passiert ja nicht. Also im Buch wird Bewusstsein in Anführungsstrichen gesetzt, wofür man ja dann schon mal dankbar sein kann. In der öffentlichen Kommunikation, in Podcasts, in Gesprächen, in Vorlesungen werden die Begriffe Bewusstsein, Intelligenz, Leben, sie werden ohne diese Differenzierung gebraucht. Und es wäre jetzt ja eigentlich philosophischer Standard zu sagen, also entweder gebrauche ich den Begriff Bewusstsein im traditionellen Sinne, dann spreche ich vom menschlichen Bewusstsein und dann muss ich ehrlicherweise sagen, Maschinen haben das nicht. Oder ich müsste es begründen, das tut er aber an der Stelle. Oder ich müsste sagen, ich gebrauche den Begriff jetzt weiter. Ich will ihn aufweiten. Ja. Dann ist aber das, was man unter dem Bewusstsein von Maschinen versteht, etwas zunächst mal fundamental anderes als das Bewusstsein von Menschen. Und wenn ich so unterscheide, habe ich meine Pointe kaputt gemacht. Das sind die Unschärfen in der Sprache, die mich ehrlich gesagt furchtbar aufregen, ja.
Ja, ja.
Die Effekte werden durch unscharfe Sprache eben vielfach erzielt.
Ah, ja. Aber könnte man nicht sagen, er hat vielleicht einfach ein sehr streng, was wäre das, ein phänomenologisches Verständnis dieser Begriffe. Er sagt quasi Bewusstsein, Intelligenz und so weiter, das zeigt sich in bestimmten Lebensäußerungen emotionaler, rationaler, sprachlicher Art. Und wenn die KI, ganz nach deinem Diktum vorhin, wenn es sich bewegt wie ein Hund und aussieht wie ein Hund und stinkt wie ein Hund, dann ist es ein Hund. Und wenn die KI alle Anzeichen dessen aufweist oder zunehmend viele Anzeichen dessen aufweist, was wir unter Äußerungen von Intelligenz und Äußerungen von Bewusstsein verstehen, dann können wir ihr auf dieser phänomenologischen Ebene quasi Bewusstsein attestieren. Und das unterläuft er dann wieder, wenn er dem Menschen eine uneinholbare Tiefe wieder zuschreibt. So ganz wohl scheint es ihm da ja dann doch nicht,
auch nicht
zu sein. Aber
er muss die Kurve dann wieder kriegen. Also ich finde es sehr schön, wie du jetzt auf diese Methode, ich zögere etwas zu sagen, phänomenologische Methode, noch einmal zu sprechen gekommen bist. Also macht es nicht ein Standard von in der abendländischen Philosophie gewonnener Reflexion aus, dass wir uns auch in der Tradition des jüdisch-christlichen Gottesglaubens angewöhnt haben, zwischen dem zu unterscheiden, was wir sehen und von dem, was wir sind. Also ist das nicht eine humanitätssichernde Unterscheidung? Wenn ich einen Menschen sehe, der sich unendlich vergangen hat, der sich wie ein, Schwein verhalten hat, nicht rekonstruierbar, dann gehört es zum jüdisch-christlichen Gottesglauben und zu gewissen Formen von Humanität, dass ich sage, und sein Menschsein hat er trotzdem nicht verloren. Ja, und wir identifizieren eben nicht das, was wir sehen, mit dem, was wir sind. Das kann ich natürlich machen, aber meine Frage wäre, ob damit nicht ein wesentlicher Humanitäts- oder ontologisch gesprochen auch Wirklichkeitsverlust verbunden ist. Ich bin nicht bereit, das, was ich sehe, mit dem zu identifizieren, was etwas von seinem Wesen nach ist. Es kann natürlich sein, dass es so ist. Ja. Aber bis auf Weiteres möchte ich eigentlich gerne beides unterscheiden.
Ja, aber das ist jetzt, also das gefällt mir sehr, weil das ist ja jetzt auch eine theologische Pointe, die du damit machst. Das ist ja auch eigentlich der Kern des Rechtfertigungsgedankens, oder um es ein bisschen weniger systematisch theologisch zu sagen, das ist ja auch das, was man eigentlich in dem Leben und Dienst von Jesus von Nazareth auf Schritt und Tritt beobachten kann, dass er sich mit Menschen auseinandersetzt, die man auf ihr Verhalten, auf ihre Vergehen reduziert, die man nur noch identifiziert als Zöllner, als Sünder, als Prostituierte, als dies und das, was sie falsch gemacht haben und die quasi in der öffentlichen Wahrnehmung einfach, und da könnte man jetzt auch sagen, mit einem ganz streng auf die Lebensäußerungen konzentrierten Blick werden die Leute festgenagelt, das ist ein Dieb und impliziert nichts anderes und nichts mehr. Das ist ein Zöllner, eine Prostituierte, ein Betrüger und nichts anderes. Und Jesus begegnet ja diesen Menschen konsequent, indem er ihnen, meistens sagt er das ja nicht so wörtlich und explizit, aber er bringt zum Ausdruck in seinem Verhalten, dass er ihnen, in ihnen mehr und etwas anderes sieht als die Summe ihrer Vergehungen oder Verfehlungen. Und das ist ja eigentlich ein Stück Kern dessen, was das Christentum als Evangelium festhält. Also ich würde da sogar mit theologischem Grund noch sagen, wir dürfen uns eigentlich diesem reduktionistischen Denken nicht hingeben. Das ist quasi eine ganz gefährliche Figur, in erster Instanz zu staunen über die Fähigkeiten der KI, menschliches Verhalten, menschliche Intelligenz und Bewusstsein zu simulieren, zu replizieren und dann im Umkehrschluss zu sagen, ergo, oder die KI verhält sich bewusst intelligent und der Mensch selber, das Bewusstsein des Menschen und die Intelligenz und die Person, das Personsein des Menschen ist auch nicht mehr als das, was die KI hier simuliert. Weißt du, das ist ja dann die Rückspiegelung, ja, die dann fatal ist.
Ja. Ja, sehr schön. Würde ich 100% unterschreiben wollen. Wir sind mehr als das, was man berechnen kann. Mhm. Man kann uns natürlich auf das reduzieren, was man berechnen kann. Ja. Das ist das, was Nietzsche beschreibt als Wesen des Menschen, der Wille zur Macht ist und alles überschreibt nach seinen Kategorien, wogegen er aber selber dann auch protestieren kann. Also man kann so verfahren, aber Humanität zeichnet es eben aus und das beste Beispiel dafür ist der Jude Jesus, der Begründer des christlichen Glaubens, dass wir sagen, wir wollen uns nicht auf das reduzieren lassen, was wir zu sein scheinen. Und dann kommt die phänomenologische Methode, die Jesus ja paradigmatisch praktiziert, und er schichtet das ab, was man sieht, und dringt vor zu dem gottesbedürftigen, nach Leben suchenden Menschen. Mhm. Und das erreicht keine KI.
Ja. Jetzt hast du den phänomenologischen Ansatz quasi nochmal auf den Kopf gestellt oder auf die Füße gestellt und gesagt, Phänomenologie im Sinne seiner Begründer wäre gerade nicht die Reduktion des Menschen auf bloße äußere Lebensvollzüge.
Ja.
Ja, und wenn wir jetzt schon, du hast das ja angedeutet und ich kann jetzt das Gespräch unmöglich abschließen, ohne darüber noch zu sprechen. Du hast ganz am Anfang gesagt, es ist faszinierend zu sehen, dass bei Markus Gabriel, dass er staunt darüber, wie die künstliche Intelligenz praktisch sämtliche Alleinstellungsmerkmale des Menschen einholt und überholt und den Menschen zunehmend nackt dastehen lässt, weil er merkt, ja, die ganzen stolzen Bekenntnisse des genuin menschlichen, der Mensch ist rational, der Mensch ist künstlerisch, der Mensch ist whatever, das wird alles überholt jetzt von der KI. Und dann kommt Gabriel zu dem eigenartigen Schluss zu sagen, was den Menschen wahrscheinlich bleibend auszeichnet und von künstlicher Intelligenz unterscheidet, ist seine Verletzlichkeit, ist seine Vulnerabilität, ist seine leiblich, körperlich, zeitlich endliche Verfasstheit. Das steht doch irgendwie quer im Bild, oder Peter?
Ja, absolut. Und es ist interessant, dass er letzten Endes diese theologische Pointe dann auch formuliert und sagt, das ist das, was den Menschen eben bleibend gerade von einer perfekt funktionierenden, nachvollziehbaren, berechenbar vorgehenden, in Anführungsstrichen künstlichen Intelligenz von einer Maschine unterscheidet. Seine Kreativität, ich greife mal auf, was du eben versucht hast, stark zu machen, seine Entscheidungsfähigkeit, seine Freiheit letzten Endes. Und das führt natürlich letzten Endes auch wieder zu einer Frage, wenn wir jetzt in die Zukunft schauen und wir haben diese fantastischen Maschinen, die alles regeln, alles berechenbar machen. Da kann ja eigentlich nichts mehr schiefgehen. Was in aller Welt soll uns denn rechtfertigen gegenüber so tollen Wesen, wie wir sie da irgendwie doch initiiert haben und wie sie auf einmal da sind? Was rechtfertigt denn die Existenz des Menschen angesichts dieser perfekten Existenzen? Und auf die Frage hätte ich gern dann auch eine Antwort. Der christliche Glaube gibt sie, der jüdische Glaube gibt sie. Die Tatsache, dass wir unverlierbar Ebenbilder Gottes sind und dass wir mit Gottes, nach Gottes Willen ein Lebensrecht haben. Und das ist eine Dimension, die doch eigentlich auch erst die Humanitätsidee, auf die Gabriel abzielt, letztendlich begründen kann. Warum sonst sollte man diese imperfekten Wesen überleben lassen? Das ist doch die entscheidende Frage.
Ja, ja. Das führt ein Stück weit auch zurück zu seiner Idee, dass die KI, dass der Mensch in Kooperation mit der KI zu einem ethischen Handeln kommt. Und ich glaube, an einer Stelle sagt er nur, der Mensch hat diesen Selbsterhaltungstrieb. Und da müsste jetzt quasi, der Mensch will ja, dass er nicht ausstirbt quasi. Okay. Und er müsste jetzt eigentlich in Kooperation mit der KI beweisen können, warum er es verdient hat, nicht auszusterben. Ja. So, warum die KI den Menschen dabei unterstützen soll, zu überleben. Und vielleicht müssten wir an der Stelle eben auch doch nochmal auf die Zentrale, weil das ist bis jetzt, es gibt so viel Diskussionspotenzial. Ich bin froh, haben wir zwei Folgen aus diesem Gespräch gemacht, weil wir haben noch gar nicht geredet über seinen moralischen Realismus und über seine Überzeugung, dass die KI eben nicht nur den Menschen immer vollkommener auslesen und verstehen kann, in Anführungs- und Schlusszeichen, sondern dass sie auch aufgrund der Verhaltens- und Lebensäußerungen des Menschen auf seine ethischen Wertsetzungen stößt. Und Gabriel meint das nicht nur, dass sie quasi den kleinsten gemeinsamen Nenner des gegenwärtigen moralischen Kompasses der Menschheit eruiert in einem deskriptiven Sinne, sondern Gabriel ist überzeugt, die KI könnte uns dabei helfen, auf wirkliche normative ethische Grundsätze zu stoßen. Und wenn der Mensch nach diesen Grundsätzen beginnt zu leben, kann er quasi auch der KI sein Überlebensrecht irgendwie demonstrieren. Dann ist er schützenswert so. Und an dieser Überzeugung ist doch ganz vieles schief oder unglaublich, auch erkenntnistheoretisch, unglaublich optimistisch. Und vielleicht kannst du da mal reinstechen und sagen, wo die Probleme anfangen, dann kann ich vielleicht dann sagen, wo sie aufhören.
Ja, also zunächst mal, ich finde das natürlich schön, dass jemand eine moralische Basis zu sichern sucht. Und ich finde auch schön, dass er so ein Ziel formuliert und sagt, darauf müssten wir uns doch eigentlich alle verständigen können. Also das ist nachvollziehbar. Aber gleichzeitig gehe ich sofort in Deckung, wenn jemand von moralischen Tatsachen spricht. Das suggeriert ja, dass es da etwas gibt, was an sich völlig klar ist. Subjektunabhängig feststeht, moralische Tatsachen als ethische Parallele zu den physikalischen Tatsachen, zu den naturwissenschaftlich feststellbaren Tatsachen. Und die Tatsachenrhetorik bedeutet ja, da gibt es etwas, was man nicht diskutieren muss. Ja. Auch da, pardon, regt sich bei mir sofort ein Verdacht und auch eine Angst. Da will mir jemand etwas aufoktroyieren, weil er sagt, eigentlich gibt es da keine Debatte. Eigentlich musst du das so schlucken, wenn ich dir das sage. Denn wir rede ja nicht nur ich, sondern ich sage dir etwas, was an und für sich feststellt. feststeht. Wir haben uns angewöhnt, in der Ideologiekritik hier von fundamentalistischen Systemen zu sprechen. Das ist natürlich für Herrn Gabriel ein furchtbarer Vorwurf, aber ich sehe nicht, wie man darum herumkommt. Um es argumentativ deutlich zu machen, es gibt in der Wissenschaftstheorie auch keine Tatsachen an sich. Es gibt nicht das, was wir an sich vorfinden, sondern wir finden zu Tatsachen nur dadurch, dass wir bestimmte Voraussetzungen machen, die immer individuell sind oder von mir aus auch kollektiv, ein Netz bilden, in dem bestimmte Dinge überhaupt erst sich ergeben als Ergebnisse. Es gibt keine naturwissenschaftlich feststellbaren Tatsachen an sich, sondern es gibt sie immer nur für bestimmte Konstrukte. Und so müssen wir das übertragen, auch im Hinblick auf den Begriff moralischer Tatsachen. Ich muss immer schon ein bestimmtes Konstrukt, einen bestimmten Kontext voraussetzen, in dem sich bestimmte Dinge von selbst verstehen. Aber es wird dann gefährlich, wenn jemand von diesen Kontexten absieht und sagt, das muss jetzt eigentlich wirklich jeder überall als solches akzeptieren.
Ja. Ja, also Gabriel würde dir natürlich im Grundsatz widersprechen, schon bei naturwissenschaftlichen Tatsachen, weil er ja einer der profiliertesten Vertreter des neuen Realismus ist, der sagt, dass Menschen können wahre Aussagen über diese Welt oder über Dinge in dieser Welt treffen. Und das gilt auch in moralischer Hinsicht. Ich muss ihn ein bisschen in Schutz nehmen, wenn du sagst, die Rede von moralischen Tatsachen suggeriert, dass das Ganze so offensichtlich ist, dass es sich nicht lohnt oder dass man darüber gar nicht diskutieren muss. Er würde natürlich schon sagen, doch, da muss man drüber diskutieren, das muss man aushandeln. Menschen können sich ja auch irren in ihren ethischen Werturteilen. Und er versucht ja irgendwie eine Versöhnung zwischen Postmoderne und Realismus, indem er sagt, ja doch, natürlich sind unsere moralischen Wertsetzungen und unsere ethischen Weichenstellungen sind historisch bedingt, kulturell bedingt, sind bedingt durch alle möglichen Faktoren und Perspektiven. Und er versucht aber dann, sich zu helfen mit dieser Idee einer Lerngeschichte. Er sagt, wir sind Teil einer moralischen, ethischen Lerngeschichte. Und diese Geschichte, das sind nicht einfach wechselnde Selbstbeschreibungen des Menschen, sondern es ist eine Geschichte von echten Erkenntnisfortschritten. Also im Rückblick auf die Geschichte, er würde schon sagen, es war immer falsch, Sklaven zu halten, Frauen zu schlagen, Kinder umzubringen oder was auch immer. Das war immer falsch, aber die Menschheit hat im Zuge ihrer Geschichte hat sie Erkenntnisfortschritte erzielt und heute sind die moralischen Tatsachen offensichtlicher, als sie früher waren, dass sich eben diese Dinge aus grundsätzlichen Gründen nicht gehören. So.
Ja. Vielen Dank. Das ist sehr hilfreich. Ich kann meinen Einwand auf dieser Basis noch einmal präzisieren. Ich gebe dir vollkommen recht, das ist sein Konzept, aber es läuft exakt auf das hinaus, was ich gesagt habe. Also, erster Punkt. Er meint eben, man könne wirklich wahre Aussagen machen. Mhm. Damit fällt man zurück hinter das von Popper im kritischen Rationalismus und in der Popper-Schule erreichte Reflexionsniveau. Danach ist es alleine möglich, Aussagen zu machen, die einen Wahrheitsanspruch erheben. Wahre Aussagen kann ich nur dann zu machen beanspruchen, wenn ich im Besitz der Wahrheit bin. Mhm. Das kann ich aber erst dann, wenn ich quasi diesen Erkenntnisprozess an ein Ende gebracht habe. Dann ist es mir ja erst möglich, im Besitz der Wahrheit zu sagen, diese Aussage stimmt mit der Wahrheit überein. Und das ist exakt der fundamentalistische Ansatzpunkt. Wenn ich sage, ich habe die Wahrheit als Fundament schon. Popper und andere, und Popper ist an entscheidender Stelle auch noch ein Stück weit unkritisch, wie Kuhn und andere gezeigt haben, aber Popper und andere haben gerade dem gegenüber gesagt, Erkenntnis der Wahrheit ist ein offener Prozess. Er muss offen bleiben. Selbst wenn ich theoretisch im Besitz der Wahrheit wäre, also nein, wenn ich theoretisch eine wahre Aussage machen würde, könnte ich es nicht wissen. Ja. Weil ich ja im Besitz der Wahrheit sein müsste, um einen solchen Wahrheitsanspruch letzten Endes zu erheben. Ich habe die Wahrheit. Und das ist der entscheidende Kurzschluss in dieser ganzen Argumentation. Ich kann ja nie ausschließen, dass in einer weiteren Entwicklung ich auch noch mal zur Einsicht komme, dass das, was ich früher für wahr gehalten habe, falsch ist. Wenn ich das nicht einräume, muss ich beanspruchen, im Besitz der Wahrheit zu sein. Und nochmal, pardon, solche Leute machen wir Angst. Ganz egal, ob es sich um religiöse oder philosophisch orientierte Positionen handelt.
Ja, hier kommen wir auch zurück auf das Gespräch, das wir zu Gabriel schon einmal geführt haben, eben gerade zu seinem Konzept moralischer Tatsachen, wo wir auch erkenntnistheoretisch scharf Kritik geübt haben an seinen Voraussetzungen und da meiner Erinnerung nach auch schon gezeigt haben, welche bis zu tyrannischen Potenzialen in einer solchen Sicherheit stecken, mit der man moralische Tatsachen beansprucht und allen anderen unterstellt, sie würden sich halt noch täuschen und sie wären halt noch irgendwelchen Irrtümern aufgesessen, weil die Frage liegt ja völlig auf der Hand, wer kann denn zwischen Täuschungen und Erkenntnissen, zwischen Irrtümern und Entdeckungen legitim unterscheiden? Also irgendeiner müsste ja dann den Überblick haben, um zu sagen, ja, da handelt es sich, der ist halt noch in einer Selbsttäuschung im Blick auf die moralischen Tatsachen. Aber nur wenn man die Existenz solcher moralischer Tatsachen festhält, kann man die These dieses Buches Ethische Intelligenz in ihrer Tragweite oder in ihrer Schärfe wirklich hochhalten. Also nur dann kannst du sagen, für die KI sind die Daten, die sie sammelt, nicht bloß ein Rohstoff, sondern sie sind quasi Träger verborgener Werte und die KI kann die Muster im menschlichen Verhalten erkennen, die uns entgehen und dann daraus extrahieren, was eben diese moralisch relevanten Strukturen, diese Werte in einem ganz normativen Sinn sind, die muss es ja geben. Die KI kann das nur entdecken, wenn es die gibt, wenn die wirklich vorliegen. Und ich finde das nach wie vor, dass die befremdlichste Überzeugung oder Hintergrundvoraussetzung von diesem Buch und diesem Konzept, dass er wirklich denkt, man könne jetzt menschliches Verhalten so umfassend wie möglich kartografieren und dann auf wahre moralische Wertsetzungen oder zutreffende moralische Tatsachen stoßen. Ich check schon gar nicht, also ich bin da wirklich in vielfacher Hinsicht bin ich erstaunt über fast schon die erkenntnistheoretische Naivität, die er da an den Tag legt, aber auch ein bisschen über den anthropologischen Optimismus, den er irgendwie hat, weil Menschen erstens mal selber ja äußerst im Konflikt mit sich selber sind und längst nicht immer gleich handeln und nicht für jede Situation die gleichen Werte anlegen für ihr eigenes Handeln und ganz oft auch verwerflich handeln. Wie stellt er sich vor, dass die KI das aussortiert und nicht am Schluss einfach bei einer Ethik landet, die zum Beispiel, wenn man das ein bisschen pessimistischer sieht, eigentlich auf einer Ethik des Willens zur Macht hinausläuft?
Genau so ist.
Zum Beispiel mit Nietzsche.
Ja. Die analytische Philosophie in den Vereinigten Staaten hat für dieses Programm, das meint, die Wahrheit erkennen und formulieren zu können, den entlarvenden Ausdruck gefunden, dass jemand versuche, den Gottesstandpunkt einzunehmen.
Ja.
Und auch da sage ich wieder, als überzeugter Christ und Theologe und Philosoph, darauf würde ich gerne verzichten. Der Gottesstandpunkt gebührt Gott alleine und es ist die entscheidende, humanisierende Einsicht der Philosophie, dass wir das zur Geltung bringen, dass das niemand von uns kann. Denn mit diesem Anspruch ist ja immer auch etwas Diktatorisches verbunden. Wenn jemand wirklich die Wahrheit erkannt hat, muss er sie auch absolut durchsetzen. Und demgegenüber bin ich eigentlich absolut damit zufrieden, dass meine Erkenntnis so Stückwerk ist und dass wir in einem gemeinsam unterwegs sind und immer wieder neu uns auch korrigieren müssen. Das andere, was du zum Schluss formuliert hast, finde ich jetzt auch nochmal sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass die KI mit diesem Programm absolut überfordert ist. Denn sie kann ja nur das erheben, was Menschen kontingent gedacht haben. In unterschiedlichster Zusammensetzung. Und die Geschichte der Ethik über, ja, weit mehr als über 2.500 Jahre und eigentlich noch länger, zeigt, dass wir uns genau da nicht verständigen konnten, dass Verständigung immer nur dann möglich war, wenn der Machtfaktor ins Spiel gekommen ist. Wenn also eine der anderen ihre Wahrheit aufzwängen konnte und die Welt nach ihrem Gusto beschreiben konnte. Also hier liegen für mich nicht aufgebbare Einsichten postmodernen Philosophierens im Anschluss an Friedrich Nietzsche und andere. Und das Neue Testament.
Ja, vielen Dank, Peter. Ich glaube, wir müssen auch für diese Folge in die Schlussrunde kommen. Ich zögere jetzt noch ein bisschen. Ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht von der Seite, aber ich habe gemerkt, ich habe einen Gedankengang abgebrochen, ja, den ich noch weiterführen wollte, nämlich als es um die Einsicht Gabriels ging, dass der Mensch, dass eigentlich das Proprium des Menschen eigentlich in seiner Verletzlichkeit liegt. Und du hast da darauf reagiert, aber wir haben eigentlich noch nicht richtig besprochen, wo hier auch die christologische Tiefendimension liegt. Und vielleicht können wir mit diesem Gedanken schließen. Ich hoffe, ich überfall dich nicht zu sehr, aber ich steig mal ein und spiele dir dann den Ball zu. Also, was mich fasziniert daran ist, das ist erstens mal völlig gegen die Intuition. Menschen haben sich über die Jahrhunderte hinweg immer gerühmt, besondere Fähigkeiten, die sie quasi vom Rest der Schöpfung unterscheidet und die sie zur Krone der Schöpfung machen und nicht irgendwelcher Schwächen. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn Gabriel sagt, die Verletzlichkeit des Menschen ist vielleicht sein Proprium oder ist das, was von Maschinen so nicht eingeholt werden kann. Die Verletzlichkeit teilen Menschen natürlich mit den Tieren und Pflanzen und dem Rest der Schöpfung auch, die Endlichkeit und die Geschichtlichkeit. Aber die christologische Pointe finde ich hier schon bezeichnend. Ich versuche es mal so zu rahmen. Wenn wir Gott beschreiben als mit diesen klassischen Omni-Attributen, omnipräsent, omniscient, omnipotent, allwissend, allgegenwärtig, allmächtig, dann rückt die KI immer näher an diesen Gottesbegriff heran. Sie weiß bald alles über uns oder viel mehr als irgendjemand über uns weiß. Sie ist überall präsent, Palantir sorgt dafür, dass sie uns überall beobachtet und so weiter. Und dann kann man sagen, die macht ja jetzt Gott den Platz streitig. Und ein christlicher Gottesbegriff wäre davon gar nicht so beunruhigt oder bedroht, weil der christliche Gottesbegriff sich gerade nicht an dieser Form von Allmacht und Überlegenheit festmacht, sondern an einer ganz verletzlichen Form der hingebungsvollen Liebe. Und die zeigt sich zugespitzt in Jesus Christus. Und wenn man jetzt diese Fähigkeit zur, nicht die Verletzlichkeit an sich, die teilen wir mit der ganzen Schöpfung, aber die Fähigkeit zur verletzlichen, hingebungsvollen Liebe im Gegenüber zu anderen Personen als Proprium des Menschen reklamieren würde, dann würde man vielleicht zumindest theologisch weiterkommen. Oder wie siehst du das?
Ich nehme den Faden sehr gerne auf. Ich glaube, dass du mit deinen Überlegungen ins Schwarze triffst. Wer das christliche Bild vom Menschen wird uns vorgezeichnet im Propheten Jesaja. Jesaja 52, 13 bis 53, 12, das Bild vom leidenden Gottesknecht, das dann auch zur zentralen Interpretationsschablone im Neuen Testament für das Auftreten des Jesus aus Nazareth wird. Das ist das Wesen des Menschen, nicht der potente, alleswissende, alleskönnende, sondern der leidende Knecht Gottes. Zweiter Punkt, das hast du eigentlich schon sehr, sehr schön, sehr deutlich gesagt, im Mittelpunkt des christlichen Glaubens steht nicht der Gott des Aristoteles, der metaphysische Gott, der durch die ganzen Allprädikate, Allwissenheit, Allmacht, Allanwesenheit gekennzeichnet ist, sondern der geschichtlich handelnde, konkret werdende, der sich konkret zuwendende Gott. Und dritter Punkt, und eigentlich wiederhole ich nur, was du schon gesagt hast, mit anderen Worten, diese Verletzlichkeit als Merkmal des Menschen ist deshalb so wichtig, weil sie das Beste am Menschen und an Gott provoziert, was es gibt. Mhm. Die Liebe. Liebe wird provoziert durch die Verletzlichkeit des nächsten Gottes, des nächsten Menschen, der nicht leben kann, ohne dass ich mich ihm zuwende.
Ja. Ja. Peter, vielen Dank. Ich nehme das als treffendes Abschlusswort nach diesen beiden Folgen zu Markus Gabriel, ethische Intelligenz. Das Gespräch hat uns in alle möglichen Richtungen und Tiefen und Untiefen geführt. Ich fand das hochspannend und danke dir herzlich auch, dass du dich so auch wirklich eingelesen und vertieft hast. Also du hast mir da zig Seiten Vorbereitungen geschickt. Man merkt, das hat dich auch gepackt. Wir sind in den meisten Fragen stimmen wir nicht überein mit Gabriel, aber er stößt die richtigen Fragen an, finde ich. Und das ist auch schon mal was wert. Ihr Lieben, wir hören uns wieder bei Mindmaps, entweder in der philosophiegeschichtlichen Reihe oder dann in dieser neuen Reihe mit Buchbesprechungen. Passt auf euch auf und auf bald. Tschüss.
Tschüss.
Mindmaps. Eine Kooperation von RefLab mit der Evangelisch-Reformierten Kirche Schweiz.
RefLab.